SRF 1. SRF 1.
Das ist der Dienstagvormittag, die Sendung Treffpunkt mit der Ladina Spiess. Grüezi miteinander. Wir lassen uns von Ihnen anlangen, wir ziehen uns sogar aus, erzählen ganz Persönliches und wir vertrauen Ihnen, Ärztinnen und Ärzte. Die Menschen, die uns entweder eine Wegstrecke oder zum Teil ein halbes Leben lang begleiten. Was ist, dass es giegt zwischen Arzt und Patient? Was ist, wenn es nicht giegt zwischen Arzt und Patient? Das natürlich auch. Was schätzen Sie ganz besonders im Umgang mit Ihrem Hausarzt oder auch einem Facharzt? Auf das gehen wir ein in dieser Sendung. Nach dem Huey Lewis and the News fragen wir aber zuerst unseren Studiogast, ob Ärzte eigentlich die besseren Patienten sind. Minuten nach der 9, der Treffpunkt am Dienstagvormittag. Das ist die Person, wo ich so froh bin, wenn ich sie nie sehe. Mein Hausarzt, ganz klar. Natürlich, wenn man gesund kann sein, ist das ein schönes Geschenk und wenn man selten zum Doktor muss, erst recht. Aber das Verhältnis zu einem Arzt ist trotzdem wichtig, wenn man ihn dann einmal braucht. Die Brida von Kastelberg, sie ist ehemalige Chefärztin von der Frauenklinik vom Stadtspital Triemli, ist bei uns zu Gast heute Morgen. Guten Morgen, Frau von Kastelberg. Frau von Kastelberg, Sie kennen beide Seiten, die Seite von der Ärztin. Sie sind selber aber auch schon Patientin gewesen. Sind die Ärzte schwierigere Patienten?
Ich glaube es nicht, aber man geht natürlich als Arzt viel später zu einem anderen Arzt, als man es würde als Laie, weil man ja immer denkt, man wisse alles und man könnte es selber behandeln. Und bis man den Schritt macht, geht es wahrscheinlich ein bisschen länger und dann ist man auch ein bisschen mehr auf Hilfe angewiesen.
Also es gibt gewisse Sachen, die kann man ja nicht selber, oder? Also sich ja. Ein Medikament verschreiben, das mag noch drin liegen. Ja. Aber es gibt Grenzen.
Einen Gips machen. Zum Beispiel
Darum habe ich eben vorher gestutzt. Ich habe mir gerade überlegt, ob ich es sagen darf. Sie haben nämlich einen Gips am ja. Arm. Und da ja. haben sie logischerweise Mühe.
Ja, das kann man nicht selber machen. Ja.
Und,
ja.
und schaut man dann da ganz besonders, was jetzt der Kollege oder die Kollegin macht und wie sie es macht?
Man hat den Vorteil, man geht zu den Kollegen, die man kennt und denen, die man vertraut. Also die kennt man schon vorher und darum muss man dann nicht mehr so genau schauen. Da weiss man ja, dass sie es können.
Und reinschwätzen?
Nein, würde ich nicht.
Gar nicht? Nein. Sie würden es auch nicht unbedingt gern haben, wenn Ihnen eine Kollegin oder ein Kollege wird reinschwätzen, wenn er zu Ihnen
ja,
kommt.
Ja, das macht es glaube ich auch nicht. Also jedenfalls habe ich es nie so empfunden. Ich habe einige Ärztinnen als Patientin gehabt. Und dort muss man sehr aufpassen, dass man sie als normale Patienten behandelt. Dass man wie sagt, also ich weiss zwar, dass du das alles weisst, aber ich sage es dir jetzt gleich so, wie wenn du ein normaler Patient oder Patientin wärst. Einfach damit du nicht musst fragen, was du nicht verstanden hast. Weil es ist auch peinlich.
Ja, das also, ist natürlich erst recht peinlich ja. für einen Arzt, wenn er nachher beim Arzt muss nachfragen. Ja. Was haben Sie, Frau von Kasselberg, mitgenommen aus den Zeiten, wo Sie Patientin waren, für Ihre Aufgabe als Ärztin?
Dass man immer vergisst, etwas zu fragen. Das ist eindeutig.
Auch als Ärztin?
Ja. Ja, das ist so. Man ist eigentlich ein bisschen froh, wenn alles durch ist, wenn alles erledigt ist und dann daheim kommt einem in den Sinn, dass man nicht gefragt hat, wie lange geht das, was kann ich nachher machen, so Sachen.
Das heisst, dass Sie dann Ihren Patientinnen, wie gesagt haben, ein bisschen mehr, also ein bisschen mehr Informationen mitgegeben haben
oder
als
gefragt nötig. Haben Sie noch Fragen. Mhm. Weil man weiss ja nicht, welche Frage das die Frau oder der Mann hat, aber man muss das ansprechen, haben Sie noch Fragen, ist alles klar, wie es weitergeht. Dann kann man schnell darüber nachdenken, ob man wirklich alles weiss.
Mm-hmm. Und dann geht man heim und es kommen einem einen Haufen Fragen so in Sinn. Das geht uns ja allen ja. so, oder? Ja. Was macht man dann? Wieder anrufen?
Ja, nochmal einen Termin machen. Also wenn es etwas Gravierendes ist, macht man ja sowieso mehrere Termine ab. Und dann lohnt es sich, das aufzuschreiben.
Genau, dann sollte man sich Notizen machen und das nächste Mal mit dem Notizbüchli zum Arzt. Die erste Begegnung, wir fangen ganz vorne an. Wie ist das, wenn man das erste Mal einer Ärztin einem Arzt gegenübersteht und wie ist es für die Gegenseite? Was geht ab bei einem Doktor, wenn er einem Patienten das erste Mal begegnet? Über das reden wir in ein paar Minuten hier bei uns im Treffpunkt.
Love Song. Big man, I just wanna fight with everyone else. Your masquerade, I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else while holding down a job to keep my girl around, and maybe buy me some new strings and her a night out on the weekend. And we can whisper things, secrets from our American dreams. Baby needs some protection, like everyone else. So let me go. I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big man. I just wanna fight like everyone else.
Minuten nach der 9. Der nächste Bitte heisst doch amig in der Arztpraxis, wenn man im Warteraum ist, dann steht man auf und tretet dem Mensch gegenüber, wo man, ja, vielleicht nicht gerade sein ganzes Leben, aber doch der Teil, der wehtut, in die Hände liegt. Die erste Begegnung mit einem Arzt, sei es ein neuer Hausarzt, weil man gezügelt hat, oder ein Facharzt. Die erste Begegnung kann entscheidend sein. Das weiss auch Brida von Kastelberg, ehemals Chefärztin von der Frauenklinik im Triemli. Frau von Kastelberg, beim ersten Eindruck, wir nehmen jetzt die erste Seite von der Ärztin, was ist da ganz wichtig? Wie sollte sich ein Arzt, eine Ärztin verhalten?
Also erstens sollte man den Patienten oder die Patientin anschauen, in die Augen schauen, die Hand geben und man sollte den Namen schon wissen. Und auch wenn man vorher müssen spicken, aber man sollte nicht während man grüßt sie, müssen anschauen auf den Akten. Das ist, dann fühlt sich die Patientin oder der Mensch mal gerade angenommen und ernst genommen. Dann ist es natürlich so, dass man über die Person noch gar nichts weiss. Mhm. In der Regel, ausser man hat eine Überweisung geschrieben, aber man macht sich natürlich ein Bild. Und zwar im ersten Moment nimmt man die Person wahr. Wie steht sie? Wie schaut sie? Ist sie zu dick? Ist sie zu dünn? Ist sie, was immer, geht sie gebückt? Also man macht sich gerade als erstes Bild.
Sie tun quasi ein bisschen wie es kennen schon, ja, so genau. Mit Arztaugen natürlich.
Ja.
Und dann kommt die Person rein, man weist den Stuhl zu und man eröffnet das Gespräch. Wie fährt man da an? Was sagt man da?
Das kommt ein bisschen darauf an. Zum Beispiel, wenn jemand wahnsinnig verschüchtert ist, dann kann man sagen, ich sehe, es ist ein Problem für Sie da. Mir zeigen, was Sie haben. was führt sie denn zu mir? Oder wenn jemand so recht selbstsicher ist, dann macht man es ein bisschen anders. Dann sagt sie, erzählen Sie mal, warum Sie kommen. Aber ich glaube, das ist eben schon mit dem ersten Schauen und Einordnen, kann man da schon ein bisschen die richtige Frage eigentlich stellen. Es gibt ja wirklich sehr schüche und verschüchterte Leute, die da in der Praxis kommen. Die haben ja eine Vorgeschichte.
Genau. Ja. In der Vorbereitung auf die Sendung haben wir mit ein paar Leuten auch noch so geredet über ihre ersten Begegnungen. Und es hat doch ein paar gegeben, die gesagt haben, ja, mein Arzt hat dann so zum Monolog angesetzt. Das ist dann auch noch schwierig. Man traut sich dann als Patient, das nicht zu unterbrechen. Man geht jetzt auf die andere Seite von dem Pult, wo wir sitzen, auf die Patientenseite. Was kann ein Patient machen? Geht jetzt zum Beispiel so eine Situation, wo dann ein Monolog losgeht?
Also zuerst ist einmal, vor dem Monolog sieht er auch den Arzt oder die Ärztin zum ersten Mal und macht das Scanning auch. Aber natürlich ein bisschen durch die Kulissen durch, oder, weil die Kulissen ist ja gegeben, das ist die Praxis und das Wartezimmer und der weisse Kittel, den die meisten doch tragen. Und dann muss man aber auch realisieren, hinter dieser Kulisse hat es auch einen Mensch und der Mensch ist ein normaler Mensch und den kann man auch einschätzen. Und man muss auch wissen, man hat eine Vorgeschichte als Patient. Also man ist vielleicht schon bei einem Arzt gewesen, man hat wahnsinnig lange Schmerzen, man hat vielleicht Angst. Und das gibt einem natürlich so wie ein bisschen eine Opferhaltung. Und den Monolog zu unterbrechen, wenn ein Arzt mit dem Monolog anfängt, das ist extrem schwierig.
Die Ehrfurcht, die man so hat vor dem Mensch in der weissen Schoss,
die ist einfach durch das gegeben, dass er ein Facharzt ist oder ein Fachspezialist und man selber in der Regel recht wenig weiss über das, was man hat und vor allem, dass man Hilfe braucht. Also man versucht ja möglichst anständig zu sein mit dem Menschen, der einem gegenüber ist, weil er sollte einem helfen. Also hütet man sich am Anfang, der schon zu unterbrechen.
Genau, das ist es. Aber das, was Sie gesagt haben, ist glaube ich, sehr wichtig. Einfach zu wissen, auch das ist ein Mensch. Also nicht nur ein Mensch, sondern ein Mensch, der jetzt in dieser ersten Begegnung sehr wahrscheinlich auch seine Fragezeichen hat.
Ja, und dann ist zum Beispiel bei jungen Assistenzärzten, die sind manchmal ebenso unsicher wie der Patient. Nur dürfen sie das irgendwie nicht zeigen, weil sonst gerade eben ihre Rolle wird dann unklar. Aber als Patient dürfen wir das durchaus auch realisieren.
Und wenn man jetzt merkt, bei so einer ersten Begegnung mit einem Patienten, das ginge gar nicht. Da ist irgendwie, wir sind überhaupt nicht auf der gleichen Wellenlänge. Kann da ein Arzt, eine Ärztin etwas sagen?
Also ich glaube, ganz so schnell dürfen wir es nicht entscheiden, weil es kann ja sein, dass man mit ein paar klärenden Worten das Verhältnis kann verbessern. Aber wenn es wirklich eine wichtige Behandlung bevorsteht und man merkt, das ist wirklich, das geht einfach nicht mit dieser Person, dann muss man sagen, als Arzt muss man sagen, ich glaube, dass wir nicht zusammenpassen. Ich würde sie einem Kollegen oder Kollegin überweisen, wo ich das Gefühl habe, das geht besser. Und als Patient kommt man einfach nicht mehr.
Dann tut man so quasi mit den Füßen abstimmen und geht einfach und kommt nicht mehr. Die Brida von Kastelberg war Chefärztin der Frauenklinik Triemli. Und wenn wir jetzt so über die erste Begegnung zwischen Patient und Arzt reden, dann denkt sie sicher, ja, das kenne ich. Wie ist denn das bei Ihnen gegangen? Was hat ausgemacht, dass Sie sich und Ihr Leben in die Hand von dem Doktor gelegt haben, wo Sie heute noch gehen? studio@srf1.ch oder 0848 440 222. Was hat es ausgemacht bei der ersten Begegnung, wenn Sie sich zurückerinnern, dass Sie immer noch bei dem Arzt ein- und ausgehen? Wir hoffen natürlich so wenig wie möglich, aber man ist ja immer froh, wenn man jemanden hat. 0848 440 222.
È inutile suonare, qui non vi aprirà nessuno. Il mondo l'abbiamo chiuso fuori con il suo casino. Una bugia coi tuoi, il frigo pieno e poi un calcio alla TV. Solo solo tu, è inutile chiamare, non risponderà nessuno. Il telefono è volato fuori giù dal quarto piano. Era importante, sai, pensare un poco a noi. Non stiamo insieme. Ora sì,
Il mondo dietro ai vetri sembra un film senza sonoro. E il tuo pudore amando rende il corpo tuo più vero. Sei bella quando vuoi, bambina, donna e poi non mi deludi mai, è così che mi vai. Soli, lasciando la luce accesa, soli, ma guarda nel cuore chi c'è.
Diana Ross. My Old Piano, 6 Minuten über den halben Zehn. Zuerst einmal noch schauen und hören, was auf der Strasse geht oder eben nicht geht. SRF Verkehrsinfo von 9.36 Uhr, Region Zürich. Stau oder stockender Verkehr auf dem Nordring Richtung Bern zwischen dem Rastplatz Balterswil und der Verzweigung Zürich-Ost. A1 in Richtung St. Gallen zwischen dem Limmataler Kreuz und Affolten und auf dem Westring zwischen Urdorf Nord und dem Gubristunnel. Dann auf der Silhochstraße vor dem Autobahnende in Wiedikon. In die Region Solothurn-Aargau, A1 Richtung Zürich, zwischen der Verzweigung Herkingen und Rotrist, stockender Verkehr im Baustellenbereich. Und im Berner Oberland, A8 Spiez-Interlaken, zwischen Spiez und Faulensee infolge Bauarbeiten bis um 17 Uhr gesperrt. Eine Umleitung ist signalisiert. Ja, wir bleiben gerade im Berner Oberland in unserer Sendung Treffpunkt, wo es ums Verhältnis Arzt und Patient geht. Ruth Rauber aus Untersee habe ich am Telefon. Guten Tag, Frau Rauber.
Guten Tag.
Frau Rauber, Sie haben seit 20 Jahren den gleichen Hausarzt.
Ja.
Sie fühlen sich sehr wohl bei ihm.
Ja.
No, was ist es, dass Sie sich so wohl fühlen bei ihm?
Ja, einfach das ganze Verhältnis. Ich denke, man hat so viel erlebt. Es gibt fast ein bisschen, ich sage jetzt, freundschaftliche Beziehung.
Mhm.
Und ich habe ihn noch gefragt, ja, was soll ich jetzt, zu wem soll ich jetzt? Das ist jetzt zu meinem Nachfolger, sage ich, ja, den kenne ich ja nicht. Und es sind junge Ärzte, die nachher kommen. Und nachher, eben, sagt er, ich habe gute Nachfolger, sagen sie, glaube ich eigentlich sofort, ja. Aber die sind jung.
Also er hört jetzt auf und sie
ja,
mühen, oder, ja, es ist verzwungenermassen,
ja.
Bei einer Ärztegemeinschaft sich der neue Arzt,
ja,
der neue
Hausarzt. Ja, er ist in der Ärztegemeinschaft. Mhm. Also,
und das macht Ihnen ein bisschen Bauchweh?
Ja, ich denke jetzt nicht, was soll ich sagen, es sind jetzt einfach ein paar verschiedene Ärzte.
Mhm.
Du, welchen soll ich jetzt? Und will ich jetzt nur für einen Quickkurs gehen?
Ja.
Ich bin nicht sonst krank.
Mhm.
Ob ich jetzt kann, einfach von einem Arzt zum anderen, es sind ja so Frauen, für die lernen zu kennen.
Wie viele sind Sie in dieser Arztgemeinschaft?
Es sind 5.
5? Also ja, Sie müssten 5 Ärzte durchprobieren?
Es sind 3 Herren und 2 Frauen.
Mhm. Und so einfach vom Bauchgefühl her sagen, ja, ich probiere es jetzt mal bei dem?
Ja, ich kenne von allen.
Mhm.
Und jetzt, ja, es ist noch schwierig.
Tatsächlich.
Durch einen Arzt. Eben, wie gesagt, das sind sicher gute Ärzte, das zweifle ich nicht. Aber sie sind einfach jung. Und ich habe das schon festgestellt bei meinem Hausarzt, der hat sich auch verändert, als er älter wurde. Es ist ein anderes Verhältnis.
Mhm.
Es hat nicht jeder das gleiche Gespür zum Alter.
Das stimmt. Aber Frau Rauber, es könnte natürlich auch eine neue Chance sein, bei jemandem
ja,
Jungs sich
absolut,
jetzt anvertrauen.
Das sehe ich auch. Aber bei welchem? Man hat ja nicht zu jedem den gleichen Draht.
Das stimmt, auf jeden Fall.
Ja.
Kann ich Ihnen natürlich jetzt so auf die Schnelle auch nicht weiterhelfen, auch unser Studiogast, Frau von Kastelberg,
ja,
nicht. Am besten gehen Sie dort mal vorbei, schauen sich die Leute mal an, entscheiden sich bei jemandem und dann ja, wünsche ich
ja,
Ihnen alles
ich
Gute.
Ich sehe ja die nicht, weil ich sehe, ich komme zu meinem Arzt. Das Problem ist jetzt, dass ich nur für einen Quickkurs gehe, es ist nicht zwischen eine Krankheit. Ob sie mir jetzt das machen, dass sie mir jetzt mal bei einem anderen einteilen.
Mm, dann gehen Sie doch einmal in die Ärztegemeinschaft, in die Praxis und erkundigen sich einmal. Ich glaube, das kommt gut.
Ja.
Aber der Aspekt, Frau Rauber, den Sie angesprochen hat, dass man den Hausarzt muss wechseln muss, weil er aufhört, weil er pensioniert wird.
Ja.
Und wenn man es so gut gehabt hat wie Sie, das ist sicher nicht einfach. Und darum,
ja,
auf dem Weg, alles Gute, Frau Rauber. Machen Sie es gut.
Vielmals.
Auf Wiederhören.
Einen guten Tag.
Danke. Ja. Ruth Rauber aus Unterseen war das, wo so ein gutes Verhältnis hat mit ihrem Arzt, der jetzt altershalber aufhören musste. Das ist nicht ganz einfach. Susanne Berger ist zu Bern daheim. Sie hat auch gute Erfahrungen gemacht. Nach verschiedenen Operationen, das vegetative System war nicht mehr so gut. Sie hat einen Homöopath gefunden, Frau Berger. Was war es, dass Sie sich so wohl gefühlt haben bei dem Arzt zu Bern? Dann?
Also, als ich das erste Mal gegangen bin, habe ich einfach sofort ein gutes Gefühl gegenüber dem Arzt. Schon wie er hat mehr angeredet und wie er gefragt hat und das ganze Drum und Dran. Man hätte ja müssen mehr als eine Stunde dort sein, weil er hat wirklich alles wollen wissen von Operationen und was alles man schon hatte und so. Und ich habe ihm eben gesagt, mein Vegetative sind einfach von diesen vielen Operationen total durcheinander und ich kann fast nicht auf die Straße, wenn ich nicht so ein Beruhigungsmittel oder etwas bei mir heige.
Also Frau Berger, dann war es das Gespräch, die Nähe, ja. Das Interesse und genau. Ernst genommen werden auch vom
Jawohl.
Arzt.
Ich hatte sofort das Gefühl, dass ihm das wichtig ist, dass ich wieder gesungen werde. Und dann hat er mir gesagt, ja, das können wir schon machen. Und er wird einfach das Beste probieren und hat mir als Anfang Globuli gegeben.
Und Frau Berger, um es leider ein bisschen abzukürzen aus Zeitgründen, Sie sind heute gesund.
Ich bin heute total gesund. Und was noch etwas ist, wenn ich je etwas hatte, er hat immer genau gewusst, was machen. Wisst ihr, ich hatte einmal wahnsinnige Ohrenweh und bin gerade sofort gegangen, und er hat gesagt, da kann ich nichts machen, ich muss mich gerade in die Insel schicken. Ich weiss wahrscheinlich, was es ist. Und es war dann wirklich ein Hörsturz gewesen. Und dank dem, dass er das gerade gecheckt hat, ist das dann sehr gut rausgekommen.
Wie wertvoll dass es ist, dass man einen guten Arzt hat. Susanne Berger aus Bern hat es uns gerade bestätigt. Das Vertrauen, das ganz, ganz wichtig ist, schon bei der ersten Begegnung, die man hat. Mein Arzt und ich, eine lebenslange Beziehung unter Umständen, der Treffpunkt auf dem Eis.
La pluie sur les toits, c'est la musica. Le son de ta voix, c'est la musica. La musica, c'est le vent et c'est l'orage en été. La musica, c'est un simple bruit. Le soleil d'un nouveau jour. Et c'est ta voix qui chante à mon oreille. Dès que je m'éveille, des mots, des merveilles sur un lit d'amour. Un signe de toi. Tu reviens vers moi, c'est la musica. La musica, c'est le vent et c'est l'orage en été. La musica, c'est un simple bruit. Le soleil d'un nouveau jour. Et c'est ta voix qui chante à mon oreille. Dès que je m'éveille, des mots, des merveilles sur un lit d'amour. La musica, la 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 la. I want to hear the
12 Minuten ist es 10 Uhr, das ist der Dienstagvormittag mit der Sendung Treffpunkt Arzt und Patient. Ein Verhältnis, es kann fragil sein, es kann schwierig sein, aber wie wir gehört haben, auch von zwei Hörerinnen, es kann auch sehr, sehr ein gutes und vertrauensvolles Verhältnis sein. Traut Trauber aus Untersee hat uns ja angerufen und hat gesagt, nach 20 Jahren müsse sie den Hausarzt wechseln. Der Hausarzt höre auf. Sie sei jetzt in einer Ärztegemeinschaft, wo sie quasi die Auswahl von 5 Ärzten hat und sie weiss nicht, wo ane. Brida von Kastelberg ist bei uns im Studio. Selber Ärztin, jetzt im Ruhestand. Chefärztin war von der Frauenklinik Triemli in der Stadt Zürich. Frau von Kastelberg, der Arztwechsel, kann das wirklich so ein bisschen ein schwieriger Moment sein im Leben von einem Patienten?
Also ich habe das gemerkt, als ich selber aufgehört habe und allen haben mitteilen, ich höre jetzt auf. Da habe ich gemerkt, was für eine wichtige Rolle man eigentlich spielt, die ich vorher gar nicht realisiert habe. Und ich habe aber auch jetzt nachträglich, nach einem Jahr von vielen Frauen gehört, die Empfehlung, die ich ihnen gegeben habe, sei gut und das ist super bei der Frau so und so oder beim Herrn so und so. Also das klappt dann schon, aber es ist ein Schritt. Man muss einfach wieder neu das Vertrauen fassen und jemanden neu kennenlernen.
Ist es dann auch wichtig, jetzt wieder in eine neue Ärzte-Patienten-Beziehung hinein, dass man auch als Patient schon mal Vorschussvertrauen schenkt? Geht auch jetzt auch einem jungen Arzt?
Ja, also vor allem, man sollte ja zu jungen, wenn man älter ist, weil die bleiben einem erhalten, solange man lebt. Weil sonst muss man nämlich nochmal wechseln. Und das wird immer schwieriger. Und jung heisst ja nicht unbedingt unempathisch, das heisst ja nicht, dass die kein Verständnis haben für alte Leute, sondern die sind noch unverbraucht. Die sind neugierig, die interessieren sich für ihre Patienten und die wissen natürlich viel, weil die kommen direkt oder relativ direkt ab der grossen Klinik.
Nehmen wir gerade das Beispiel von der Frau Rauber. Sie entscheidet sich jetzt für so einen Arzt. Was muss der Arzt von einer Patientin wissen, wenn sie das erste Mal kommt?
Gut, die haben jetzt ihre Vorgeschichte bekommen, wahrscheinlich, weil das ist ja eine Übergabe von dem älteren Arzt zu den Jungen. Man muss natürlich schon die Vorgeschichte wissen. Also was für Krankheiten hat die Person schon gehabt, was für Operationen. Ich finde auch interessant, also habe ich immer gefunden, was für einen Beruf und was für ein familiäres Umfeld. Also jemand, der 3 Kinder zu Hause hat, ist anders als jemand, der kein Kind hat. Jemand, der viel fliegt und unterwegs ist, ist anders als jemand, der vor allem an einem Ort ist. Das sind Sachen, die darauf ankommen.
Die psychologischen Hintergründe,
ja, die
auch
sozialen
ganz entscheidend.
Auch. Ja, ja, das kommt schon darauf an.
Der Patient muss sich ja recht öffnen, sehr viel mitteilen, zum Teil auch die intimsten Sachen. Gibt es da irgendetwas, wo der Arzt dem Patienten auch helfen kann und sagen, eben, das Vertrauen ist da, komm, erzähl, es ist wichtig für mich?
Also es ist ja ganz selten, dass man die intimen Sachen gerade beim ersten Mal muss erzählen. Aber in einer Frauenarztpraxis gibt es natürlich die Momente, wo die intimen Sachen wichtig sind. Und dann muss man ganz klar sagen, ich muss sie jetzt etwas sehr Intimes fragen. Und sie sollen sich nicht schämen, weil das gehört bei mir zu meinem Alltag und es ist wichtig zum Weiterkommen in der Diagnose.
Also dass man die Position von Berufsmensch einnimmt.
Ja, und am anderen sagt man, weiss, es ist peinlich für sie. Weil das tut eben schon ein bisschen erleichtern, weil es ist wirklich peinlich.
Und was macht man, wenn jemand nicht erzählt?
Dann erzählt er nicht.
Da kann man nichts machen. Nein. Also da kann man höchstens versuchen zu erklären, dass es wichtig wäre für für die Weiterbehandlung.
Ja. Es ist ja dann häufig auch so, dass sie es dann beim nächsten Mal erzählen.
Wie war das bei Ihnen gewesen, Frau von Kasselberg? Hat es auch so lebenslange Verbindungen gegeben? Haben Sie Patientinnen auch über Jahre begleitet?
Ja, aber natürlich bin ich im Triemli nur 19 Jahre gewesen, nicht länger. Aber es hat tatsächlich auch Patientinnen gehabt, die noch von Luzern, von früher zu mir dann gekommen sind, nach Zürich. Und das ist dann schon sehr schön.
Eben, das ist ein schöner Aspekt. Ja. Dann.
Und dann auch Töchter von Patientinnen, die dann zu mir gekommen sind. Und die auch geboren haben bei mir, und Mutter dabei war, wo ich schon dabei war bei meiner Geburt. Also das sind tolle Sachen.
Und das können unter Umständen Beziehungen sein, die dann auch über die Zeit des Berufs, wenn sie im Ruhestand sind, kann das weitergehen?
Ja, ich habe zum Beispiel gerade gestern einen Brief bekommen von einer Patientin. Sie hat jetzt Zwillinge bekommen und sie hat so viel in der Schwangerschaft an mich gedacht, weil ich ihr das erste Kind begleitet habe. Das macht schon Freude.
Lebenslange Beziehungen. Ja. Oder wie es auch eine Hörerin gesagt hat, dass es fast ein bisschen Freundschaft oder mindestens eine sehr vertraute Beziehung gibt zwischen Patient und Arzt. Etwas, wo wir alle knacken dran, wenn wir beim Doktor sind, ist, wenn es eine Diagnose gibt und man versteht nicht, was er meint. Will er irgendeinem Fachchinesisch redet? In der nächsten Stunde klären wir das. Wie reagieren wir denn als Patient, wenn wir es wirklich nicht versteht? Und wie kann ein Arzt selber auch lernen, sich verständlich zu machen? Im Treffpunkt nach den 10 Nachrichten.
Wir sind auch ihr Reich, uns kann kennengeben. Wo ich so etwas könnte nehmen. Sie kennen Arme, so bleibt es so. Wir müssen zusammen starten, wir müssen zusammen haben, wir können zusammen sein. Dann wird es weiter gehen. Alle Sieger, wir gewinnen, wenn wir verlieren. Haben die Köpfe. Ich will mich heu, will mich heu singen. Das Leben ist schön, komm wieder raus zu den Leuten und lass dich wieder sehen. Das Leben ist schön, komm wieder raus zu den Leuten und lass dich wieder sehen. Mach die Augen auf. Es ist nicht gesagt, dass das, was richtig ist, für dich muss stimmen und wichtig. Wo die Entscheidung soll nehmen. Wir sagen aus Fehlern, da lernt man viel. Man sieht zu Recht, es ist ein volles Spiel. Wir sagen, macht ihr draus, wenn nicht, aber eben, es ist nichts vergeben. Hey, so ist das Leben. Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Komm und such. Als du 7 Tage nur Regentropfen gesehen, du machst das Gesicht, als wär's bewölkt. Oh, du lachst nie mehr. Komm, mach die Augen auf. Ich hätte gern, ich hätte gern.
SRF 1.
Sie sind unterwegs in der Sendung Treffpunkt zum Thema Verhältnis Arzt und Patient. Langjährige Geschichten zum Teil. Man versteht sich gut, ausser vielleicht dann, wenn es um Diagnose geht. Und so Diagnose kann unter Umständen so tönen.
Also Sie haben die Polymyalgia Rheumatica mit der akuten Exazerbation.
Gut, danke. Kein Wort verstanden. Fachchinesisch und andere Sprachen in der Arztpraxis und eben bei uns hier im Studio. Wie Arzt und Patient lernen, einander zu verstehen. Das gibt es bei uns im Treffpunkt. Noch bis um 11 Uhr mit unserem Studiogast. Am Mikrofon ist Ladina Spiess.
Chance to be wrong, another promise to hold on. Regrets and sorrows.
sorrows. Maybe love, maybe lust. Do you believe, do you trust in me and tomorrow? It's easy to hurt and hard to heal. I wish you would try to make me feel that you still care.
Patrick Nuo, Andan, am 10 Minuten nach der 10, wo wir über die Verständlichkeit von der Sprache zwischen Arzt und Patient in der Diskussion sind mit der Brida von Kastelberg. Sie ist Chefärztin in der Frauenklinik vom Stadtspital Zürich. Frau von Kastelberg, Sie haben uns vorher eine Diagnose zu Anfang der Stunde gegeben. Ich sage jetzt nicht, ich nehme den Zettel nicht über, ich kann es eh nicht lesen, weil Ärzte ja keine schöne Schrift haben. Das ist ja auch immer so etwas, der Rezeptzettel von einem Arzt zu lesen, ist fast unmöglich. Sie haben eine schöne Schrift, aber können Sie uns noch mal sagen, was für eine Diagnose das Sie gegeben haben?
Also gesagt habe ich eine Polymyalgia Rheumatica mit einer akuten Exazerbation. Das geht jetzt nicht in mein Fachgebiet, aber das wäre eine rheumatische Krankheit und mit einem akuten Schub.
Aber das kann man auch, kann man auch anders sagen. Einfach sagen, so, dass es verstanden wird. Von der Verständlichkeit her wird das eigentlich vermittelt im Studium? Sagt man da den jungen Studentinnen und Studenten, hey, redet so, dass sich Patienten dann später verstehen?
Das weiss ich nicht, weil mein Studium 35 Jahre her ist. Wir haben es sicher nicht gelernt. Und im Studentenkurs, den wir gegeben, oder gegeben haben am Triemli, dort versucht man es natürlich schon zu vermitteln, aber dort hat man immer nur ein paar wenige Studenten und hofft, dass sie das mitnehmen. Aber ich denke schon, dass sich das verbessert hat im Studium.
Und was ist denn wichtig? Wie kann sich ein Arzt verständlich machen? Wie kann er das lernen, dass er eben so eine Diagnose, die Sie jetzt da gerade aufgeschrieben haben, einfach mit zwei Worten kurz zusammenfassen kann?
Also es gibt ja für alle Diagnosen eine deutsche Version. Also ganz einfach, eine Bursitis, das ist eine Schleimhautdüdelentzündung und da kann man sich etwas darunter vorstellen. Mhm. Oder ja, eine Phlebitis ist eine Venenentzündung, ist einfach wesentlich klarer als Phlebitis. Und man muss das einfach selber immer wieder überlegen, dass der andere keine Fachperson ist.
Und dann sitze ich da als Patientin, schaue mit grossen Augen mein Gegenüber an und denke, was hat er jetzt gesagt? Frag aber nicht nach. Das ist eine Situation, die es immer wieder gibt. Was empfehlen Sie Patientinnen und Patienten?
Man sollte sich einfach nicht schämen, etwas nicht zu wissen. Man, das ist eine ganz klare Rollenverteilung. Der Arzt weiss mehr, der Patient weiss weniger und das darf man einfach zugeben. Mhm. Und es ist natürlich auch hilfreich für den Patient, für den Arzt, wenn der Patient versteht, was er hat. Dann, wenn er es verstanden hat und verstanden hat, warum er eine Therapie muss machen, dann nimmt er zum Beispiel Medikamente oder er tut ruhig stellen oder alle die Sachen, die man dann vorschlägt. Wenn er nicht weiss, um was es geht, ist es hoffnungslos, eine Therapie durchzusetzen.
Und wir haben schon mal davon geredet, ganz kurz, dass es manchmal auch schwierig ist, in der Arztpraxis das alles aufzunehmen, dass Fragen, Verständnisfragen auch später erst aufkommen, wenn man dann daheim ist und dann einfach unbedingt auch nochmal zurückfragen.
Ja, dann muss man halt leider noch mal abmachen und viele Ärzte haben nicht so viel freie Termine, das ist ein Problem. Wenn man Glück hat, hat man einen Arzt in der Familie oder im Freundeskreis und ruft dort schnell an. Das ist im Moment ein bisschen meine Aufgabe. Die zweite Meinung oder die Erklärungen abgeben.
So viel zum Thema Ruhestand.
Aber das ist einfach, das lohnt sich, etwas zu verstehen, bevor man eine Therapie macht.
Jetzt haben wir von der Sprache geredet, von den Worten, die kommen. Aber eine Diagnose vermitteln hat auch sehr fest etwas zu tun mit der Situation, wo man gerade drin ist. Was ist wichtig für Sie als Ärztin? In was für einem Rahmen soll, muss, kann das stattfinden?
Also eine Diagnose ist ja nicht immer etwas Negatives, sondern es kann sogar durchaus eine Erleichterung sein, für eine Patientin oder einen Patienten zu wissen, was man hat. Weil es tut zum Beispiel unklar weh, einmal mehr, einmal weniger, man hat keine Ahnung, was es ist, man denkt schon, man spinnt ein bisschen. Und dann kommt etwas raus und es ist ein eindeutiger Befund und man erfährt die Diagnose und man erfährt auch, dass man etwas machen kann. Das sind eigentlich die positiven Erfahrungen von einer Diagnose. Und es sind ja auch dann die negativen, also die unheilbaren Sachen oder die bedrohlichen Diagnosen. Und dort ist es wichtig, dass man sich die Zeit nimmt und einen geschützten Rahmen. Das heisst, in einem Zimmer ist, wo nicht dauernd jemand reinläuft, also im Spital wahnsinnig schwierig ist, weil dauernd jemand reinläuft. Dass man die Zeit nimmt und vor allem, dass man sich ein zweites Mal Zeit nimmt. Dann eben, wie Sie schon gesagt haben, beim ersten Mal geht ganz wenig rein. Und vor allem bei einer, sagen wir, Krebsdiagnose, da gehört eigentlich der Patient nur noch Krebs. Und dann alles andere, was kommt, was eventuell noch positiv tönt, das kann nicht mehr rein. Und dann muss man ein zweites und ein drittes Mal halt darüber reden.
Ihre langjährige Erfahrung als Ärztin haben Sie auch zusammengefasst in einem Büchli, Brida von Kastelberg, Diagnose einer Beziehung über Patienten und deren Ärzte. Rausgekommen ist das im Kein und Aber Verlag, zu bestellen bei uns im Internet. Sie können einfach drauf auf den heutigen Treffpunkt und dann sehen Sie den Link zu dem Büchli, wo ganz Haufen gute Informationen gibt eben über die Beziehung. Wir haben jetzt von der Sprache, von der Kommunikation geredet. Zuhören muss man ja auch als Arzt, aber als Patient eben auch. Was, wenn der Patient trotz aller guter Kommunikation total auf Durchzug stellt? Der schwierige Patient, der unvernünftig, anspruchsvoll und undankbar, bei uns im Treffpunkt in ein paar Minuten.
I just can't smile. Now some people say nach Haus bringt. Pass auf, dass es auch dabei bleibt. Schon beim nächsten Date, beim nächsten Typ, da mach dir eins ganz klar. Männer kommen und gehen, Männer kommen und gehen. Lass sie einfach ziehen und bleib ganz.
Juliane Werding, Männer kommen und gehen. Es ist 21 Minuten nach der 10. Sendung Treffpunkt hier auf dem Eis über das Verhältnis zwischen Arzt und Patient. Jetzt haben wir in den meisten Gesprächsblöcken vor allem den Fokus auf den Arzt gelegt. Wie er muss sein bei der ersten Begegnung, was er alles muss wissen, wie gut das ist, wenn er sich verständlich machen kann, gut kommunizieren kann, eine Diagnose vermitteln, die man als Patientin auch versteht. Schwenken wir um und richten den Skiwerfer auf den Patienten richten. Da gibt es ja ganz verschiedene Kostgänger. Das weiss auch Prida von Kastelberg. Sie war lange Chefärztin in der Frauenklinik im Stadtspital Zürich. Frau von Kastelberg, in ihrem Büchli «Diagnose einer Beziehung», wir haben den Link dazu auch im Internet auf srf1.ch, unterscheidet sie zwischen drei Patienten. Der Unvernünftige, der Anspruchsvolle und der Undankbare. Wir fangen doch gerade mal beim Unvernünftigen an. Was ist das für einen?
Also ich gehöre vielleicht selber auch ein bisschen zu dieser Gruppe. Also, dass man einfach alles macht, was einem schadet. Zum Beispiel, also ihr früher rauchen, zu viel essen, wenig schlafen, was weiß ich. Und aus dem dann auch gewisse Krankheiten kommen. Und man geht zum Arzt und der sagt dann, vielleicht sollten sie ein bisschen weniger trinken, ein bisschen weniger rauchen, vielleicht sollten sie mal schlafen, Sport machen, was weiß ich. Und man macht es einfach nicht.
Also man nickt natürlich in der Arztpraxis ganz brav,
sowieso,
oder?
Man nickt und man macht es nicht. Und das kann dann so weit gehen, dass es irgendwann mal einem wirklich sehr schlecht geht und man dann auch ein bisschen weiss, dass man selber geschuldet ist oder nicht verschuldet hat, dann wird es erst recht schwieriger zum Arzt gehen. Also das sind die man dann einfach als Arzt nicht fallen lassen. Weil wenn es dann wirklich dringend ist, wissen die nicht mehr wohin und dann sollten sie eigentlich zu einem wieder kommen und Vertrauen haben.
Haben sie ein schlechtes Gewissen damit?
Ja, natürlich, ein schlechtes Gewissen ist eben schlecht für eine Beziehung.
Sehr schlecht. Die Anspruchsvollen, machen die alles richtig und möchten noch etwas mehr?
Die Anspruchsvollen, ja, die wollen einfach immer mehr. Die wollen mehr Untersuchungen, sie wollen mehr Zeit. Es gibt also die einem wirklich zur Verzweiflung können bringen, sind die, einfach redet und redet und redet. Und man kann es nicht stoppen. Man muss wirklich manchmal sagen, stopp, jetzt geht es aber nicht um ihre Nachbarn, sondern jetzt geht es um sie und es geht jetzt auch nicht um ihre Geburt vor 20 Jahren, sondern es geht um das, was sie jetzt haben. Und das kann man sich nicht vorstellen, wie viel man kann erzählen will.
Sind das Menschen, die sonst nicht ein gutes soziales Umfeld haben, die sich nicht mitteilen können?
Ich weiss es nicht. Ich glaube es nicht. Das sind nicht einsame Leute, die ich jetzt so im Kopf habe, sondern einfach mit einem unendlichen Bedürfnis an Mitteilung.
Und wie bindet man die zurück, außer dass man sagt, jetzt geht es nicht um ihre Nachbarin? Kann man die irgendwie stoppen?
Das ist wirklich schwierig. Die können dann wirklich lahmlegen. Das ist etwas, was man muss lernen. Wenn es so Kurs gibt über Kommunikation, dann lernt man das auch, dass man das so unterbrechen kann, dass es nachher in ein vernünftiges Gespräch überführt.
Eine schwierige Kategorie Patienten sind die Undankbaren auch. Was fällt bei diesen Menschen besonders auf?
Also ich erwarte ja keine Dankbarkeit von Patienten, überhaupt nicht. Das ist eine normale Beziehung, wo man sein Bestes gibt und das darf man aber auch erwarten als Patient. Aber es gibt schon die, für die hat man speziell viel gemacht. Und wenn dann die wegen der Kleinigkeit, wirklich Kleinigkeit, eine mag mich gut erinnern, nicht mehr kommen, dann ist man schon ein bisschen vor den Kopf gestossen.
Und da kann man nachfragen, warum kommen sie nicht?
Nein,
oder macht man das ja nicht? Mehr. Das hat keinen Sinn, jemandem, ich sage jetzt, nachher zu springen.
Nein.
Undankbare, anspruchsvolle, unvernünftige Brida von Kastelberg. Wir wollen aber jetzt doch auch noch über die guten Patienten reden. Die gibt es ja auch, oder? Ja,
gut, was heisst gut? Also erfreuliche, die einem eben... Also das Schönste an dem Beruf Arzt sein ist natürlich die Dankbarkeit, die einem jeden Tag entgegenkommt. Dass einem wirklich jeden Tag jemand Danke sagt. Das ist verrückt. Sie machen Visiten auf eine Abteilung, sagen ihnen x Leute Danke, auf der Sprechstunde sagen ihnen x Leute Danke. Und das, dann macht man die Arbeit eben auch wahnsinnig gern. Gute Patienten in dem Sinn gibt es nicht. Natürlich sehr gute Patienten sind die, die Therapie einhalten und nachher gesund werden. Das ist eine Befriedigung für beide. Aber es ist natürlich in der Frauenheilkunde haben sie sehr viele erfreuliche Momente. Sie haben Schwangerschaften, Geburten, gesundes Kind nachher, strahlend. Das ist etwas Besseres, kann man sich nicht wünschen.
Patienten, die einem selber auch Freude machen, als Ärztin, als Arzt. Was ist, wenn der Patient dank Google eh schon weiss, was er hat, wenn er in die Arztpraxis reinmarschiert? Im Gespräch mit der Ärztin das Thema geht als nächstes.
When my baby smiles at me, I go to Rio de Janeiro. I go wild and then I have to do the samba and la bamba. Now I'm not the kind of person with a passionate persuasion for dancing or romancing, but I give in to the rhythm and my feet follow the beating of my heart. Whoa, whoa, when my baby smiles at me, I go to Rio de Janeiro. I'm a salsa fellow. When my baby smiles at me, the sun lightens up my life and I am free at last. What a blast! Whoa, whoa, when my baby smiles at me, I feel like Tarzan of the jungle. There on the hot sand and in the bungalow while monkeys play above her, we'll make love. Now I'm not the type to let vibrations trigger my imagination easily. You know that's just not me, but I turn into a tiger every time I get beside the one I love.
Peter Allen, I go to Rio. Es ist kurz vor der halben Hilfe. SRF Verkehrsinfo von 10.29 Uhr. Es liegen zurzeit keine Meldungen über größere Störungen vor.
Dime, su dime.
zwei Minuten nach der halben Elfen ist es. Für was brauche ich eine Arztpraxis und einen Arzt, wenn ich das da habe? Google.ch und gib mal ein, Husten während Moderation. Mal schauen, ob mir da irgendein Herr Doktor etwas kann sagen kann. Was wirklich gegen Husten hilft, ja gut, das ist jetzt nicht unbedingt aufs Moderieren, aber ich glaube, ich muss gleich zum Doktor. Der informierte Patient macht es genau so. Oder heute weiss der Patient ja schon, bevor er in die Arztpraxis hineingeht, was er hat, dank dem Internet. Brida von Kastelberg, sie sind Ärztin in der Frauenklinik Triemli. Da kommen die Leute und sagen ihnen schon ganz genau, was sie haben. Was macht sie mit so Patienten?
Also sie kommen natürlich nicht rein und sagen, ich habe das und das und ich brauche das und das, sondern man sieht einfach so ein bisschen aus den Handtaschen raus, schauen die Ausdrücke und weiss, dass sie sich schon ein bisschen informiert haben. Und dann ist das Einfachste ist dann zu sagen, ich sehe, sie haben sich schon ein bisschen informiert über ihre Beschwerden. Was denken sie denn, was es könnte sein? Mhm. Dann hört man nämlich schon mal alle Überlegungen, das ist das Beste. Ich muss aber sagen, wenn man eine gute Beziehung hat zu den Patienten, dann machen sie nicht zuerst Google und kommen dann höchstens vielleicht nachher, wenn man gesagt hat, was es ist, gehen sie noch googeln, damit sie es auch besser verstehen. Mhm. Und das ist auch recht so.
Das hat aber auch unter Umständen einen Vorteil, wenn der Patient schon etwas Bescheid weiss vorher.
Ja, und es gibt Frauen oder überhaupt Patienten mit chronischen Krankheiten und vor allem mit seltenen Krankheiten, die wissen sicher mehr als ich. Also sicher, die wissen fast so viel wie ihr Spezialarzt und dann kommen sie wegen einem gynäkologischen Problem. Dann hat es eine gehabt, die hat gesagt, ja, das will ich lieber nicht, das und das Medikament. Ich glaube, das geht nicht gut bei meiner Krankheit. Und dann muss ich sagen, ist okay, dann machen wir es anders, dann warten wir ab und schauen, wie sich es entwickelt. Dort lernt man auch bei denen, dass man sehr vieles abwarten kann machen und dass es verschwindet. Weil nämlich die Natur ja einiges auch selber erledigt.
Kratzt es ein bisschen am Ego von einer Ärztin, wenn der Patient, die Patientin Bescheid weiss?
Nein, höchstens wenn man dann total in Frage gestellt würde. Also weil einfach im Google etwas anderes steht oder in den Blogs etwas diskutiert wird, was man ja nicht machen sollte oder so. Aber nein, sonst eigentlich nicht. In der Regel weiss man ja schon ziemlich Bescheid über sein Fachgebiet.
Der Nachteil kann aber schon sein, dass sich eine Patientin total versteift auf so eine Diagnose, die sie aus dem Internet genommen hat. Das ist ja dann sehr, sehr schwierig. Also ja. Trotz der Patientenmeinung, trotz Involvieren von dieser Person.
Ja, gut, dann darf sie das ja auch meinen. Sie hätte das. Auch die Krankheit wird dann vielleicht vermeiden. Oder es zeigt sich im Laufe der Zeit, dass es nicht das ist. Das macht ja nichts. Aber ich glaube, die Patienten sind nicht stur. Wenn man sie abholt bei dem, was sie denken und dann sagt, was man selber denkt, dann in der Regel ist das nicht stur.
Die Information abholen im Internet ist das eine. Wie ist denn das, Brida von Kastelberg, wenn eine Patientin eine Zweitmeinung geht, einholen?
Also ich bin sehr für Zweitmeinungen, vor allem wenn es um etwas Operatives geht. Es ist einfach so, dass wenn man jemandem etwas vorschlägt, man nicht weiss, ob die eine Zweitmeinung einholt oder nicht. Manchmal sagen sie es einem nachher, man sei noch bei jemandem gewesen und dann hat es gleich gesagt. Was mir auch schon passiert ist, dass eine Patientin gegangen ist für eine Zweitmeinung und der sie dann prompt schnell operiert hat und nachher ist sie wieder gekommen, aber bereits operiert. Das sind dann ein bisschen ärgerliche Sachen in dem Sinn, auch dass man denkt, dass es vielleicht gar nicht nötig gewesen wäre. Mhm. Aber auch Zweitmeinungen abgeben tut man. Und ich bin froh gewesen, wenn ich eine Zweitmeinung abgebe, dass ich nicht gewusst habe, wer die erste Meinung geäussert hat.
Das weiss man im Normalfall nicht.
Ich will es nicht wissen, weil ich bin einfach weniger voreingenommen.
Und dass eine Ärztin einem Patienten auch ratet, eine Zweitmeinung einzuholen, wenn man spürt, da ist irgendwie eine grosse Unsicherheit. Da gibt's
unbedingt. Und ich glaube, es gibt auch Kassen, die sogar was aktiv fördern, die Zweitmeinung, vor allem vor operativen Eingriffen.
Das ist Brida von Kastelberg, das Gast bei uns. Sie hat das Büchlein geschrieben, Diagnose einer Beziehung über Patienten und deren Ärzte. Die Informationen zu dem Büchlein finden Sie auch auf srf1.ch beim heutigen Treffpunkt. Hörfragen und ein paar wichtige Punkte, die wir noch mal bündeln miteinander, das gibt es noch vor den Elfen im Treffpunkt.
Little girl, comb your hair, fix your makeup. Soon he will open the door. Now don't think because there's a ring on your finger, you need to try any more. For wives should always be lovers too.
there are girls at the office, and men will always be men. So don't send him off with your hair still in curlers. You may not see him again. For wives should always be lovers too. Run to his arms the moment he comes home to you. He's almost here. Hey, little girl, better wear something pretty, something you'd wear to go to the city. Now dim all the lights, pour the wine, stop the music. Time to get ready for love. Time to get ready. Time to get ready for love. Time to get ready. Time to get ready for love. Time to get ready. Time to get ready for love.
Vor den Elfen durchs Band durch, kann man sagen, in dieser Sendung, wo es um die Beziehung zwischen Patienten und Ärzten geht. Etwas ist ganz wichtig, was uns Hörerinnen und Hörer auch am Telefon gesagt haben oder auch per Mail geschrieben haben. Ernst genommen werden. Das sei das Wichtigste für Sie als Patientin, als Patient, dass sich ein Arzt auch Zeit nimmt und dass man eben ernst genommen wird. Heidi Stob aus Basel hat uns das erzählt, Robert Rauchenstein aus Altendorf auch, wo ein bisschen längere Leidensgeschichte gehabt hat und dann beim zweiten Arzt wirklich gut aufgehoben gsi ist, wo er dann gefunden hat. Der Jürg Öninger, Produzent von dieser Sendung «Treffpunkt», er hat die anderen Mails noch ein bisschen genauer angeschaut. Jürg, was sind so die Meinungen von den Hörerinnen und Hörern zu ihrem Patientenstatus?
Die sind sehr unterschiedlich. Es gibt sehr gute Erfahrungen und auch schräge bis schlechte Erfahrungen. Auch gekommen ist zum Beispiel ein paar Tipps, was man könnte machen könnte. Kathi Bosch von Winterthur hat zum Beispiel einen Tipp. Sie hat sich einen Gesundheitslebenslauf erstellt und immer wenn sie zu einem anderen Arzt kommt, kann sie dem oder deren das geben. Das erleichtert wahrscheinlich dieser Person gerade mal ein paar Fragen. Natürlich ersetzt das Gespräch vermutlich nicht in der Praxis, aber immerhin, es gibt da eine Vorinformation, die dann auch redigiert ist, also fokussiert ist.
Und für Sie selber sehr wahrscheinlich auch wichtig. Also wenn ich jetzt müsste so einen Lebenslauf zusammenstellen, ich hätte keine Ahnung mehr. Ein guter Tipp also von dieser Hörerin. Was ist sonst noch zusammengekommen?
Eben, dann gibt es so Erfahrungen, ein bisschen schräger Art. Jemand, der seinen Namen nicht nennen will, weil es möglicherweise ist er noch in diesem Patienten-Arzt-Verhältnis drin. Ein Arzt, der während der Konsultation ein bis zwei Patientengespräche am Telefon geführt hat, parallel. Und der Patient oder der Mann, der da geschrieben hat, hat dann das auch mitbekommen. Und weil es ein kleines Dorf war oder ist, hat er auch gewusst, um wer es geht. Mhm. Ein bisschen schräg.
Sehr schräg, ja, würde ich also auch sagen.
Dann hat es auch Mails gegeben, die sich auch kritisch geäussert haben gegenüber ihren Ärztinnen und Ärzten. Jemand hat von einem Spezialist erzählt, einem Lungenspezialist. Und wo sie, das ist Frini Eberle von Talwil, wo sie wollte ansetzen, um zu sagen, was ihr Problem ist, hat er gesagt, sie, ich habe keine Zeit für so ein Gespräch. Ich muss meine Apparate einsetzen. An Gespräch verdiene ich nichts.
Mhm.
Also die Reaktion ist nicht wirklich sympathisch, aber dahinter ist wahrscheinlich eine Diskussionsgrundlage, wo man könnte noch darüber reden, was verdient ein Arzt und was nicht, gerade im Zusammenhang mit Hausärzten und so weiter. Da geht es jetzt allerdings um einen Spezialist. Und der Dominik Bettschart von Gattikon, er hat gesagt, als er mal einem Arzt gesagt hat, er wolle eine Zweitmeinung, es ist um Prostatakrebs gegangen, hat er gesagt, sie könnten auch noch 30 Zweitmeinungen einholen, das ändert nichts an dieser Tatsache. Und der Rat, in Anführungsstrichen, habe ich Ihnen nicht gerade aufgestellt.
Das kann man vorstellen. Brida von Kastelberg, Sie haben jetzt das mitbekommen, Sie selber als Ärztin, wenn Sie so Sachen hören. Man kann ja auch mal einen schlechten Tag verwünschen als Ärztin, oder?
Ja, das kann man.
Aber so Sachen sollten nicht passieren.
Nein, das sollte nicht passieren. Man weiß halt nicht, was vorangegangen ist. Mhm. So Einzelaussagen, die sind wirklich nicht gut. Aber andererseits ist immer alles in einem Zusammenhang, auch in der Lebensgeschichte von dem Arzt und auch im Gespräch, das vorher stattgefunden hat.
Silvia Kuhn aus Erlenbach, sie hat uns auch noch angerufen, da ins Studio. Sie hat gesagt, es störe sie, dass die Hausärzte, also ihr Hausarzt oder wer auch immer, da immer ohne Kittel rumlaufen. Aber für sie gehöre das irgendwie auch dazu, das sei doch eine Berufskleidung. Nur schon auch wegen der Sauberkeit, das sei für sie wichtig und das störe sie. Wieso, dass das so sei, dass zum Teil die Ärzte auch mit Strassenkleidung quasi behandelt.
Also es ist natürlich genauso eine Aussage, kein Kittel anzuhaben, wie ein Kittel anzuhaben. Wenn man keinen anhat, will man eigentlich damit vermitteln, wir sind auf Augenhöhe, wir sind beides normale Menschen. Ich tue sie beraten, sie sind der, der Rat sucht. Und das andere, wenn man den Kittel trägt, tut man auch betonen, dass man der Fachmann ist und dass es eine Art wie eine Grenze gibt zwischen den beiden Personen. Und das ist sozusagen, der Kittel ist wie Grenze markierend. Der weiße Kittel ist sauber, aber das kann man an sich von einem normalen Hemd oder T-Shirt auch erwarten. Der weiße Kittel hat für die Ärzte den riesigen Vorteil, vor allem im Spital, dass man sie in die Wäsche rühren kann, dreimal im Tag und einen frischen anziehen. Also, aber ich glaube, die Hausärzte, die absichtlich keinen anhaben, die wollen damit etwas sagen.
Das war Brida von Kastelberg. Sie war zu Gast bei uns im Treffpunkt. Autorin vom Büchli «Diagnose einer Beziehung über Patienten und deren Ärzte». Rausgekommen im Kein und Aber Verlag. Die Informationen zu dem Büchli im Internet unter srf1.ch. Sie kommen über in jeder guten Buchhandlung. Und jetzt zum Zurücklehnen. Eagles mit Hotel California.
Thank you. pink champagne on ice. And she said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't.
Totaler Klassiker, die Eagles mit Hotel California hier auf SRF 1 am 7 Minuten vor der 11. Ich weiss nicht, wie häufig dass Sie ins Kino gehen. Vielleicht haben Sie The King's Speech miterlebt, einen Kinofilm über einen englischen König, der gestottert hat. Das ist ein Film, der hat extrem beeindruckt. Ein riesen Echo hat das gegeben. Man hat im Kinosessel richtig mitgelitten, weil der König, der hat kein Wort richtig können sagen. Das ist eine grässliche Situation für den, der stottert und auch für die, die zuhören müssen. Und im Ratgeber fragen wir darum, wie wir einem Stotterer am besten begegnen können. Nach den Elfen auf dem Eis.
Said that's just the case. I didn't mind. I never thought too much. I just loved your face. In your eyes I could see everything. The whole world was out. You didn't know how much our lives would change up in your ivory. Every single night, like a fine chain. Every single night, I'm never gonna cry again. Every single night, when we were young, not so invincible, I took every blow. But it hurt so much, I got shell-shocked. Recovery was slow. Now the way you walk and the
just like we never met. When you love someone so much it hurt, how can you just forget? That's why the rain came every single night, like a bar and chain. Every single night, I'm never gonna cry again. Every single night, don't ask me why again. Every single night.
Durch die Strasse, leicht und flüchtig wie ein Gas, so unerreichbar hoch. Bockstössige Himbeerbuben, scheuch und brav wie Schaf, schön föhnfrisiert, kommen die Ubertänzung nach. Und die Spargel wachsen in Blutjung morgen, die Sonne kommt, es wird langsam warm. Kind. Und jeden Frühling gibt's ein neues. Hat Kirche Fenster, Augen auf und macht sie dazu bei jedem Kuss. Und wenn sie lachen, werden Berge zum Staub und jedes Zeichen lädt jetzt wird weich. Ist schön in das Früh in der Nacht, wie ne Rosen im Schnee. Das ich sehe, das im Bündblitz, der schlägt mir in mein Herz, hat die Haus, und ich sehe, wie die untergeht. Ja, ja. Sie wohnt in einem Haus aus Glas, hinter Türen ohne Schloss, sieht durch jede Mauer.
Badent Ochsner, die Venus von B.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.